Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich darf aus dem Evangelium nach Johannes den Predigttext nehmen, der heute bei uns in der katholischen Kirche an der Reihe wäre. Aus Johannes 12, die Verse 20 bis 25. In jener Zeit traten einige Griechen, die beim Osterfest in Jerusalem Gott anbeten wollten, an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, als ich dieses Evangelium las, da kam mir zunächst die Frage: Wie würde ich antworten, wenn zu mir jemand käme und sagt: Zeige mir Jesus? Eine interessante Frage. Was würde ich tun? Es wird ja viel über Jesus gepredigt, geredet und Zeugnis gegeben, aber gesehen hat ihn noch niemand, oder? Ich könnte natürlich ganz korrekt, theologisch korrekt sagen: Da ist die Bibel, da steht alles drin. Und da begegnest du Jesus. Ist theologisch korrekt. Ich könnte auch auf die Hostie im Abendmahl hinweisen und sagen: Das ist Jesus. Das ist theologisch korrekt. Ob es aber der Frage die Antwort gibt, die dieser Fragende braucht. Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden sagen: Schau mich an. Schau mich an. Der heilige Paulus hat es gewagt, so zu sprechen. Er hat zum Beispiel im ersten Korintherbrief geschrieben: Ahmet, nehmt mich zum Vorbild, wie ich auch Christus zum Vorbild nehme. Und im Philipperbrief schreibt er: Ahmet mich nach und achtet auf alle, die nach unserem Vorbild leben. Er spricht von sich und Timotheus. Ahmet mich nach, nehmt mich zum Vorbild. Würde ich das sagen können? Aber eigentlich müsste es so sein. Seit dem Pfingstfest gibt es nämlich eine neue Form der Jesusbegegnung, in denen, die vom Heiligen Geist erfüllt, zum Tempel Gottes geworden sind. Jesus spricht ja selber im Weinstock nicht davon: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Seit dem Pfingstereignis gibt es diese Redewendung, die man bis dahin nicht kannte: Jesus in mir. Und nach dem Pfingstereignis sind Petrus und Johannes zum Tempel gegangen, um zu beten, und sind ja dem Gelähmten da begegnet, der da bettelte. Und Petrus sagt zu dem Gelähmten, der da so sehr apathisch da saß und die Hand ausstreckte: Schau uns an! Der Mann schaut in die Augen des Petrus. Was sieht er? Er sieht in die Augen dessen, der ihn jetzt heilen wird. Jesus in mir. Das ist die völlig neue Erfahrung, die auch die Apostel zunächst einmal verinnerlichen mussten, weil sie erstaunt waren, wie auf einmal durch sie jemand zu Wort kam, in einer Weise, wie sie nie hätten Christus bezeugen können. Es heißt also, durch den Heiligen Geist, durch das Pfingstereignis hat sich Jesus vervielfältigt. Man hat gemeint, der Hydra den Kopf abzuschlagen, und auf einmal ist Jesus in vielfältiger Gestalt unter den Menschen gegenwärtig geworden. Mir ist einmal Folgendes passiert. Als ich noch Gefängnisseelsorger war, hatte ich nebenher auch noch einen Teil des städtischen Krankenhauses in Kassel zu betreuen und besuchte dort die katholischen Kranken, die da lagen, die mir selbstverständlich unbekannt waren. Da kam ich in das Zimmer, in dem ein älterer Herr lag, ganz allein im Einzelzimmer. Und ich war damals noch so ein bisschen so nicht richtig Fisch noch Fleisch. Ich wusste noch nicht so richtig, wie ich mich als Priester verhalten sollte. Trat auch noch recht zivil auf, hatte einen Mantel an, von dem meine Mutter immer sagte: Du mit deinem Kuhtreibermantel. Ich stellte mich also dem unbekannten älteren Herr vor. Ich bin der Pfarrer Abel, möchte Sie besuchen. So, Sie sind Priester. Ja, dann kommen Sie mal her. Dann ging ich zu ihm ans Bett. Setzen Sie sich mal hier auf die Bettkante. Setze ich mich auf die Bettkante. Geben Sie mir mal Ihre Hand. Ich gab ihm meine Hand. Schauen Sie mir in die Augen. Ich schaute ihm in die Augen. Und dann fragte er mich: Jetzt sagen Sie mir, gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Das wollte der an meinen Augen ablesen. Es gibt ein Wort vom Papst Paul VI. Aus seiner Enzyklika Evangelii Nuntiandi über die Verkündigung des Evangeliums. Und er sagt: Der heutige Mensch hört lieber auf lebendige Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn auf Gelehrte, dann nur, weil sie Zeugen sind. An meinen Augen wollte er das ablesen. Ist Jesus bei dir oder ist er nicht bei dir? Er ist die Wahrheit, er allein. Ich habe gerade in diesen Tagen von Walter Nick, dem evangelischen Hagiographen, der sich ja weit mit den Heiligen beschäftigt hat, eine Kurzbiografie über Abbé Stock gelesen. Abbé Stock war ein westfälischer Priester, der eine große Freundschaft mit den Franzosen hatte, zu einer Zeit, als die Franzosen noch unsere, wie man damals sagte, Erbfeinde waren. Er hat in Paris studiert und ist auch später als Priester nach Paris gegangen, um dort die deutsche Gemeinde zu betreuen. Dann kam der Einmarsch der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg, und er wurde dann von der deutschen Besatzung zum Gefängnispfarrer ernannt und hatte die furchtbare Aufgabe, Menschen zum Tod zu begleiten, sie auf den Tod vorzubereiten und bei den Hinrichtungen gegenwärtig zu sein. Das waren meistens französische Widerstandskämpfer oder geradlinige Christen, die mit dem System der Nazis in Konflikt geraten waren. Furchtbare Dinge, jeden Tag, jeden Tag. Und da ist es vorgekommen, dass wenn wieder ein Erschießungskommando war, einer von den Hinzurichtenden zu ihm sagte: Pfarrer, bitte stellen Sie sich mir genau gegenüber, wenn ich erschossen werde, und schauen Sie mir bitte in die Augen. Und dann hat dieser, der zum Todeskommando abkommandiert war, nicht in die Gewehrläufe derer geschaut, die ihn erschossen haben, sondern in die Augen des Priesters. Sagen wir es deutlich, in die Augen Jesu. Eine andere Geschichte fällt mir ein. Pater Maximilian Kolbe, der berühmte Franziskanerpater aus Polen, der sein Leben hingegeben hat für einen polnischen Familienvater, im Hungerbunker mit den anderen zum Tod verurteilt. Er hat sie alle zum Tod begleitet. Er war der letzte Überlebende. Und dann kam am 14. August der SS-Mann mit der Todesspritze. Er konnte den Blick von Maximilian Kolbe nicht ertragen. Schauen Sie weg! Schauen Sie weg! Der Blick Jesu kann auch zum Gericht werden. Also, noch einmal die Frage: Wenn jemand auf mich zukäme und würde mich fragen, zeige mir Jesus, könnte ich sagen, schau mich an? Da merken Sie also, die Selbstheiligung ist nie ein Selbstzweck, sondern immer für andere. Immer für andere. Und wir haben das eben ja in dem Tagesevangelium gehört. Jesus ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele, nicht für sich, für viele. Da sind wir eigentlich genau bei dem Punkt, den wir nicht begreifen. Da kommen ja diese Griechen, die haben von Jesus gehört und wollen ihn kennenlernen und sagen, zeig uns Jesus. Und Andreas und Philippus gehen zu Jesus und dann gibt Jesus eine Antwort, die hat eigentlich mit der Frage scheinbar gar nichts zu tun. Er sagt, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Was will Jesus damit sagen? Er will damit doch sagen, wer mich authentisch erleben will, als der, der ich bin und als der ich gekommen bin, als Messias, der wird mich nur kennenlernen als das sterbende Weizenkorn. Das bin ich und nichts anderes. Sie wissen ja, dass selbst seine engsten Vertrauten, die Jünger, ein völlig falsches Bild von ihm hatten. Der Petrus wollte ja in Kapernaum, als seine Schwiegermutter da wieder auf den Beinen stand, der wollte ja eine ärztliche Praxis aufmachen dort. Er wollte der Manager sein und Jesus sollte der Wunderheiler werden. Und er wollte da eine ertragreiche und eine blühende ärztliche Wunderheilpraxis aufmachen. Aber Jesus ist doch nicht dazu gekommen. Deswegen hat der heilige Paulus später gesagt, wir verkünden ihn nicht als den Wundermann und nicht als den Philosophen, sondern als den Gekreuzigten, als das Weizenkorn, das sterben muss. Schauen Sie jetzt, verstehen Sie auch das Evangelium, das vorhin verlesen wurde, wie die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, zu Jesus kommen und sagen, um rechtzeitig ihre spätere Zukunft zu sichern, lass den einen vor uns zur Rechten, den anderen zur Linken sitzen, wenn du in dein Reich kommst. Ich kann mir vorstellen, dass es Jesus so ging wie einem Lehrer, der 3 Jahre lang den Schülern versucht hat, was beizubringen, und die haben es immer noch nicht verstanden. Dann sagt er, werdet ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Ja, natürlich, die haben an die Hochzeit von Kana gedacht. Da floss der Wein in Strömen. Den Kelch, den wollten sie austrinken. Ich kann mir vorstellen, dass es für Johannes ein schockierendes Erlebnis war. Er war der Einzige, der den Mut hatte, als Jesus gefangen genommen wurde, bei Jesus zu bleiben und unter dem Kreuz zu stehen. Die anderen sind alle weggelaufen, weil sie es nicht ertragen konnten. Die hatten eine völlig andere Vorstellung von Messias. Und jetzt auf einmal erlebt der Johannes, der seinen Ministerposten zur Seite Jesu im Reich Gottes haben wollte, wie zur Rechten und zur Linken Jesu zwei Verbrecher ihren Platz bekamen. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Das ist für uns so unfassbar, aber es ist die Wahrheit. Denken Sie einmal dran, der großsprecherische Petrus, der auf die Frage, was halten die Leute vom Menschensohn, wer ich bin? Die einen sagen, du bist der wiedergeborene Mose oder Elia oder du bist Johannes der Täufer, der wiedergeboren ist oder so irgendetwas oder ein großer Prophet. Und dann sagt Jesus, und wer bin ich für euch? Und dann sagt Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagt Jesus, das hast du nicht aus dir. Das hat dir der himmlische Vater eingegeben. Was kommt denn aus Petrus heraus? Als Jesus direkt danach den Jüngern erklärt, was Petrus eben bekannt hat, nämlich was Messias bedeutet, nämlich leiden, sterben, auferstehen, da nimmt Petrus Jesus beiseite und will ihn belehren. Das darf nicht sein. Und da sagt Jesus zu ihm, du denkst nach der Art der Menschen. Du hast die Logik der Menschen, aber nicht die Logik Gottes. Und diese Logik Gottes ist eine völlig andere als die Logik der Menschen. Das Weizenkorn muss sterben. Dann bringt es reiche Frucht. Ein Weizenkorn ist immer zum Sterben verurteilt. Entweder es wird zermahlen, um Brot für viele zu werden, oder es wird in die Erde gegeben, um reiche Frucht für viele zu geben. Auf Kosten seiner selbst, aber fruchtbar für andere. Es ist im Grunde kein Sterben, sondern ein Verwandeltwerden, wenn man es genau betrachtet. Ich habe ja Etty Hillesum erwähnt, die jüdische Studentin aus Amsterdam, die mit 29 Jahren in Auschwitz umgebracht wurde. Die saß in ihrer kleinen, engen Wohnung in Amsterdam, völlig isoliert und wurde zu einer Mystikerin. Und sie hat in ihr Tagebuch geschrieben, es klingt paradox, wenn man den Tod aus dem Leben verdrängt, dann hat man das Wichtigste vom Leben ausgelassen und das Leben in seiner verkürzten Form betrachtet. Es bleibt unvollständig. Wenn man aber den Tod einbezieht in das Leben, dann wird es weich und weit und unendlich reich. Eine damals 28-Jährige schreibt das in ihr Tagebuch. Sie weiß genau, das Sterben gehört zum Leben dazu. Und wir haben ja in diesen Tagen betrachtet, dass die ersten Christen auf ihren Sarkophagen Christus dargestellt haben als Philosophen mit einem Philosophenmantel, dem Wanderstab und dem Buch in der Hand. Für die Heiden war das nicht erkennbar, was gemeint war. Die Christen aber haben den Philosophen so gedeutet, dass es der, der uns die wahre Weisheit über das Leben lehrt, denn die wahre Weisheit über das Leben bezieht den Tod immer mit ein und gibt dem Tod eine Deutung. Und wenn ich den Tod in meine Philosophie nicht einbeziehen kann, ist es Ideologie. Deswegen sagt Jesus, das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es allein. Wer also ihm begegnen will, wer ihn kennenlernen will, der kann ihn nur, wie Paulus sagt, nicht als einen schlauen Philosophen, der nur leeres Stroh trischt, oder als einen Wundermann, wie Petrus ihn gerne gehabt hätte, betrachten, sondern als den Gekreuzigten. Im Kreuz wird die Weisheit Gottes, die in den Augen der Menschheit eine Torheit ist, offenbar. Da kommt die Liebe Gottes zur vollen Entfaltung und dort wird der Menschensohn verherrlicht. Amen.
Herr Jesus Christus, wir beten dich an, dass du freiwillig für uns zum Weizenkorn geworden bist. Wir schauen zu dir auf, wie du am Kreuz ausrufst, es ist vollbracht. Und in diesem Wort liegt nun auch schon die Gnade deiner Auferstehung mit drin. Du hast ein vollkommenes Werk vollbracht. Und nun willst du in uns leben, dass auch wir mit unserem Leben in deiner Nachfolge den Weizenkorncharakter annehmen, uns in die Erde legen lassen, die Erde einer Berufung, und den Weg mit dir gehen. Und darum bitten wir dich, dass wir in dieser Weizenkorngemeinschaft mit dir stehen können. Und habe Dank, dass jetzt, wo wir dein heiliges Mahl empfangen dürfen, du immer neu zu uns kommst, du uns Ströme lebendigen Wassers, aber auch Gnaden deines Kreuzestodes und deiner Auferstehung ins Leben hineingibst. Wir beten dich an, dass du zu uns kommst als ein Diener, als einer, der das Leben, das er selber hat, aufgibt, damit wir es finden können und empfangen können. So nimm uns an deine Hand, dass auch wir auf diesem Wege mit dir und durch dich vorankommen, dass wir unser Leben hingeben, dort, wo du es willst, und dass du in uns leben kannst, in dieser Weizenkorngemeinschaft. Und so preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören, singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.